Vielen, vielen Dank, Lennart. Danke, Marina. Danke, Bernd. Das ist ja echt der Hammer. Ich bin ganz, wow. Gott spricht. Also irgendwie ist das so, wow, jetzt schon so viel gute Neuigkeiten von Gott, so viel Zeugnis. Eigentlich muss ich gar nicht mehr predigen, oder? Also es ist ja echt, einmal mehr merkt man so, wie überfließend ist Gott, wie viel mehr hat er für uns, als wir eigentlich bräuchten. Echt der Hammer. Wahnsinn. Heute sozusagen letzte Mal Thema Gebet. Wir kommen ja aus einer Zeit des Gebets. Das gesamte letzte Jahr haben wir dem Überthema Gebet gewidmet. Und jetzt die ersten Wochen in dieses Jahr hinein auch nochmal Gebetswoche. Zeugnisse zum Thema Gebet. Letztes Mal schon, heute der Hammer. Und dann werden wir jetzt natürlich nicht aufhören zu beten, aber übergehen in eine Zeit, wo wir uns noch mehr der Bibel widmen werden. Wir haben ein Bibelprojekt zusammen mit zwei Gemeinden aus Hamburg, wo es um die Korintherbriefe gehen wird. Kleingruppen werden das bearbeiten, werden Kleingruppen extra noch anbieten. Und auch da bin ich total gespannt, aber heute darf ich noch einmal zum Thema Gebet sprechen. Man wird ja niemals erschöpfend darüber sprechen oder lehren können. Vorweg sozusagen eine Entschuldigung an alle Mütter in diesem Raum. Heute wird es wahrscheinlich immer wieder um das Thema Gebären und Schmerzen beim Gebären und Geburtswehen gehen, ohne dass ich dafür natürlich ein Spezialist bin. Ich war 2-3 Mal dabei, auch vielleicht 5-6 Mal bei meinen eigenen Kindern im Rahmen meiner Ausbildung, aber trotzdem kann ich natürlich nicht diesen Schmerz nachvollziehen und habe eigentlich gar keine Berechtigung, darüber zu sprechen. Trotzdem ist es ein biblisches Thema und deshalb nehme ich mir sozusagen heraus, weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat, das immer wieder einfließen zu lassen heute. Wofür ich vielleicht ein bisschen ein Spezialist bin, ist das, was wir in meiner Kinderarztpraxis die Bubble nennen. Meistens kommen die Leute zu uns mit ihren Kindern das erste Mal entweder, wenn sie so 2 bis 10 Tage alt sind oder wenn sie so 3 bis 6 Wochen alt sind. Das sind Termine für vorgegebene Vorsorgeuntersuchungen in Deutschland. Und ich habe einige Mitarbeiterinnen, die reißen sich richtig darum, diese Untersuchungen vorzubereiten. Sie sagen immer, ich will in die Bubble, denn es ist so schön, diese Familien zu erleben, wie sie einfach selig sind, ein Kind bekommen zu haben, das nächtelang schreit, das Windeln voll macht, das sie terrorisiert. Sie lieben das und meine Mitarbeiterinnen lieben das auch. Es ist, ich weiß nicht, was es ist. Emina, erklär du es uns. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass diese Schmerzen, die die Frau offensichtlich hat, 2-3 Mal war ich ja auch dabei, wenn sie gebiert, auf einen Schlag vergessen zu sein scheinen und übergehen in die Bubble, in etwas total Schönes, Genießerisches, wo andere Leute denken, ja, da will ich auch mit eintauchen. Heute Thema Gebet und zuerst einmal, und ihr könnt vielleicht die Präsentation starten, Jungs, die Frage, warum beten? Und wir haben es vielleicht schon irgendwie von Marina so ein bisschen gehört. Ein Grund und der erste Grund ist vielleicht, bei mir jedenfalls, warum es oft losgeht mit Beten, Überforderung. Vielleicht sogar überwältigt sein. Gestern Morgen lag ich im Bett und ich dachte so, nee, ich will nicht aufstehen. Nein, ich muss irgendwie den ganzen Tag, ich weiß schon, ich habe irgendwie viel zu tun, dies, das, Haushalt. Gestern war schon anstrengend, aber schön, Hannes, Geburtstagsparty. Heute mal nicht. Und dann habe ich Gott das alles geklagt und irgendwann wird es so langsam besser. Oft sind wir überfordert, oft sind wir überwältigt und das hat auch so ein bisschen seinen Grund. Seit der Aufklärung wissen wir, dass es Gott ja entweder gar nicht gibt oder dass er ein sehr distanzer, weiter Gott ist, der eigentlich gar nichts von uns wissen will, aber dass man auf jeden Fall nicht zu viel von ihm erwarten darf. Also du und ich, wir wissen das nicht, aber wir leben in einer Gesellschaft, die uns das widerspiegelt und das färbt ab. Kultur färbt immer ab. Und ich meine, was bleibt dann noch? Man verlässt sich auf Menschen. Aber seit dem letzten Jahrhundert mit zwei Weltkriegen und unseren eigenen Erfahrungen wissen wir eigentlich, dass man sich auf Menschen auch nicht wirklich verlassen kann. Und dann wird es schwierig, weil auf wen kann ich mich denn eigentlich noch verlassen? Das bin ich. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich für mich spreche, auf mich kann ich mich auch nicht immer verlassen. Ich bin oft schwach, ich fühle mich oft einsam, das führt dazu, dass ich mich unsicher fühle und das führt dazu, dass ich verängstigt bin und manchmal wie gelähmt. Und das ist ein guter Ausgangspunkt, um zu beten. Ein zweiter Grund, um zu beten: Wir dürfen beten, weil Beschwerden willkommen sind. Es ist okay, dich bei Gott zu beschweren. Wenn du die Psalmen liest, da ist mehr Beschwerde als Anbetung. Da ist immer wieder, mir geht's so schlecht, ich kann nicht mehr, Gott hilf mir, ich steck bis zum Hals im Wasser, meine Kehle ist heiser vom Schreien zu dir. Es ist okay. Gott hält das aus. Du darfst dich bei Gott beschweren. Und dritter Grund, warum es richtig ist zu beten, weil es nicht zu tun der einzige Fehler ist, den du machen kannst. Ich fand es ganz spannend, Sarah sagte, ich soll mich nicht umgucken, weil als Gemeindeleiter soll man nicht kontrollieren. So, ne? Aber ich fand es ganz spannend für die Statistik, so wer hat heute schon gebetet, wer nicht. Und Also ich kenne auch dieses Gefühl, wie soll ich denn eigentlich beten? Was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Denn blöderweise, ja, wir haben das Vaterunser irgendwie so ein bisschen als Richtschnur, aber wir wissen auch, wir können jetzt nicht irgendwie immer nur das Vaterunser beten und das gibt einem irgendwie auch nicht so viel. So, wir haben nicht so diese coole Anleitung in der Bibel zum Beten, oder? Okay, und jetzt kommst du die erste Stelle, die ich vorlesen möchte. Auch keine Anleitung zum Beten. Wo es wieder so ein bisschen ums Gebären geht, okay? Römer 8, Vers 22, fängt das an. Römer 8, Vers 22, nächst nach der Neue Leben-Übersetzung, wenn du mitlesen möchtest. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick, bis jetzt, mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzt und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, was man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Und jetzt kommt's. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Das Problem ist bekannt. Das ist schon in der Artikel so gewesen. Also müssen wir uns deshalb nicht schämen. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das nicht in Worte zu fassen ist. Das ist der Hammer, oder? Eine der drei Personen Gottes selbst steht vor Gott und betet für uns mit einem Seufzen, das nicht in Worte zu fassen ist. Ich fühle mich aufgehoben gestern Morgen, als ich so in meinem Bett lag und dachte, nein, ich will nicht mehr, ich will nicht aufstehen. Dieses Seufzen, das potenziert sich noch vor Gott durch Gott selbst. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und deshalb ist es letztlich egal, wie wir beten. Es gibt kein Falsch. Das einzige Falsch ist, es nicht zu tun. Und jetzt mein erster Tipp, wie man anfangen könnte. Nächste Folie bitte. Eigentlich muss man noch gar nicht viel sagen. Einfach mal stille sein. Einfach mal erkennen, wer Gott ist. Und erkennen, wer ich bin. Und mehr braucht es doch gar nicht. Gott weiß doch vorher schon, was uns bewegt. Also keinen Stress machen, stille sein vor Gott. Auf ihn warten vielleicht, auf ihn hören. Oder einfachste Anleitung, die ich in der Bibel gefunden habe. Nächstes Dia. Dieser hier, Matthäus 7, Vers 7 aus der Bergpredigt. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Häufig zitierter Vers. Mit Bitten fängt es an. Bitten ist oft das, was als erstes kommt, weil wir überwältigt sind, oder? Weil wir erschöpft sind, weil wir überfordert sind. Und dann kommen wir bestenfalls zu Gott und sagen, Gott, bitte, hilf mir. Gott, ich suche dich. Wo bist du denn? Das ist ein Gebet von mir. Wo bist du, Gott? Was ist los? Was ist dein Wille? Wie soll ich das alles hier so verstehen? Und zuletzt kommt das Anklopfen in diesem Vers. Und das Anklopfen, das ist etwas, das bezieht sich auf eine Tür im Allgemeinen. Oder? Und was ist hinter der Tür? Und ich stelle mir so vor, hinter der Tür, da ist Gott. Da ist dieser dreieinige Gott. Und dann stelle ich mir so vor, wie Gott mir die Tür aufmacht. Und dass dieser dreieinige Gott wie in so einem Haus oder wie in so einem Raum, ist alles meine Vorstellung, ne? Ist jetzt nicht so in der Bibel, aber irgendwie impliziert das doch, oder? Wir klopfen an, wo? Bei Gott. Und Gott macht uns die Tür auf, so heißt es hier. Wer anklopft, dem wird die Tür geöffnet. Und da ist dieser dreieinige Gott. Und dann bittet er mich hinein. Und dann Jesus bittet mich herein. Und dann komme ich rein. Und dann sitzt da am Tisch der Vater und der Heilige Geist. Dann haben wir die drei Personen Gottes. Und dann überlege ich mir, Mensch, worüber haben die sich vielleicht gerade unterhalten? Vielleicht was Smalltalk. Mensch, guter Kaffee heute. Wo hast du die Bohnen gekauft? Penny? Lidl? Ich will hier keine Schleichwerbung machen. Oder vielleicht haben sie sich gerade erinnert, wie das war, die Welt zu erschaffen. Erst die Blumen, irgendwann den Menschen. Und sagen, wow, wie toll. Und dann gucken sie mich an und sagen, Markus, du warst auch dabei. Dich haben wir auch gemacht. Dich finden wir super. Und ich erfahre Bestätigung. Ich erfahre Annahme, bedingungslos, ohne dass ich etwas dazu tun muss. Und dann laden sie mich vielleicht ein, an diesen Tisch, an diese perfekte Gemeinschaft. Und sie reden vielleicht darüber, wie hart es für Jesus war, an einem Kreuz zu sterben, damit genau diese Situation möglich ist. Damit ich dem dreieinigen Gott gegenübertreten kann, was ich eigentlich nicht könnte. Denn er ist heilig und ich bin nicht heilig. Und wenn etwas nicht Heiliges etwas Heiligem gegenübertritt, dann muss es sterben. Aber Jesus hat gesagt, ich mach das für dich. Er hat gelitten, vielleicht gelitten wie eine Frau bei der Geburt. Aber sobald das vorbei war, sobald Ostern war, waren alle diese Schmerzen vergessen. Weil etwas dabei herauskam, was Gott unendlich freut. Und das bist du und das bin ich. Wiedergeborene Christen. Eine Geburt. Die Bubble. Mittwoch saß ich morgens bei mir auf einem Sessel, das war noch vor 6, und habe über alle diese Dinge nachgedacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich bin eingeschlafen. Und dann habe ich geträumt. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann dachte ich, tolle Wurst, Markus, jetzt stehst du extra früh auf, hättest du auch im Bett bleiben können. Aber dann habe ich mich an meinen Traum erinnert. Und ich glaube, es war ein Traum vom Heiligen Geist. Ich habe geträumt, wie ich in einem Auto gefahren bin. Und dann habe ich angehalten und dann bin ich ausgestiegen und habe mich auf die Beifahrerseite gesetzt. Und dann hat Gott sich ans Steuer gesetzt und ist weitergefahren. Und ich glaube, dass es ein Bild von Gott war, weil es das ist, was Gott für dein und mein Leben möchte. Er möchte dir sagen, du musst nicht mehr am Steuer sitzen. Du musst nicht mehr denken, dass du der bist oder die bist, die alles unter Kontrolle haben muss. alles unter Kontrolle haben müssen, zu denken, ich weiß am besten, was gut für mich ist, das ist die Wurzel der Sünde. Das ist das, weshalb Jesus sterben musste. Er hat uns geschaffen, um mit ihm zusammen in Einheit zu handeln. Ja, zu herrschen mit ihm zusammen. Und in diesem Moment hat Gott zu mir gesagt, ich möchte, dass du so etwas bist wie mein Co-Pilot. Und jetzt, Vorsicht, Jugendwarnung, als ich in den USA war, wir sprachen kurz davor darüber, ich war in einer Familie aufgenommen, ich war ein Jugendlicher unter anderen Jugendlichen, deren Kinder, und immer wenn es darum ging, ins Auto einzusteigen, wir durften ja noch nicht fahren, hieß es Shotgun. Shotgun ist eine kurze Waffe, mit der man schießen kann. Aber in dem Fall hieß es, ich darf auf dem Beifahrersitz sitzen. Und die Regel war, wer es zuerst ruft, darf dort sitzen. Und jetzt gehen wir in die Krimis, die alle auf Netflix nicht guckt. Und die ganzen Actionfilme. Was macht der Typ mit der Shotgun auf dem Beifahrersitz? Er ist der Typ, der sie alle erledigt. Er ist der Typ, der die Action macht. Er ist an sich der, der richtig was erlebt. Aber er ist nicht der Fahrer. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber mir fiel kein besseres ein in dieser Kürze. Ich mag's. Aber versteht ihr, da ist Kooperation. Einer fährt, aber der andere ist auch nicht passiv. Emina, wir hätten dich echt rausschicken sollen, ne, bevor ich solche Sachen erzähle. Oh Mann. Es ist Kooperation. Es ist, wir machen es zusammen. Und das ist das, was Gott sich gewünscht hat. Das ist das, wofür Gott uns geschaffen hat. Und das ist das, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Gebet, denn darüber spreche ich ja heute eigentlich, was als Grundeinstellung unser Leben und dadurch auch unsere Gebete beherrschen darf. Wir dürfen zu Gott kommen und Gott bezieht uns ein in sein Handeln. Es ist weder aktiv, ich bin der Macher, ich muss es alles leisten, ich muss für mich selber sorgen, ich muss für andere sorgen, da sind ganz viele Gebote, das muss ich alles hinkriegen. Aber es ist auch nicht passiv. Naja, Gott weiß ja, wo ich wohne. Wenn er was von mir will, wird er schon kommen. Nein, es ist Action, es ist zusammen mit meinem Vater, es ist zusammen mit meinem besten Freund, es ist der Heilige Geist in mir, der wirkt, aber er wirkt. Nicht ich, aber er wirkt durch mich. Freitag vor einer Woche durfte ich bei den Rangern die Botschaft geben. Und dann standen da so eine Menge kleiner Jungs, so erst Zweitklässler und so. Und dann habe ich darüber gesprochen, dass Gott unser Freund sein möchte und unser Vater sein möchte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wer hat von euch einen Vater? Und alle so, ja, ich habe einen Vater. Und dann sagten sie so, habe ich sie gefragt, und wer, mit wem von euren Vätern kann man Quatsch machen? Und die so, ja, mit Papa kann man Quatsch machen. Und dann habe ich gesagt, und mit wem von euren Vätern kann man wilden Quatsch machen? Und die so, ja, mit Papa kann man wilden Quatsch machen. Dann habe ich gesagt, und mit wem von euren Vätern kann man Pizza bestellen und Papa isst dann die Pizza und ihr kriegt den Karton. Und die so, ja, und wir kriegen den Karton. Und ich so, Herr, denk doch mal nach. Und dann schnackelte das irgendwann. Nächste Folie. Jesus sagt das Gleiche nochmal zu einer anderen Gegebenheit. Im Lukas-Evangelium wird das berichtet. Und dort setzt er dann nach und sagt, wie viel mehr wird dann der Vater aus dem Himmel denen Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Also bittet und euch wird gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und dann sagt er eben, Mensch, ihr gebt euren Kindern doch auch etwas Gutes. Ich will euch den Heiligen Geist geben. Und dann gibt es eine Begebenheit im Johannesevangelium, wo am letzten Tag eines Festes, bei dem es darum geht, dass Wasser den Tempel hinunterfließt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, im Detail darauf einzugehen, wo sich Jesus auf die Tempelstufen stellt und sagt, kommt zu mir, ich will euch lebendiges Wasser zu trinken geben. Und wenn du das liest, das ist, ist glaube ich, sogar nächster Vers, Johannes 7, Vers 38. Ja. Wer an mich glaubt, für den gilt das, was die Schrift sagt, aus ihm heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn du das liest, dann geht es erstmal darum, dass da Menschen sind, die durstig sind. Und er sagt, ich will euch Wasser zu trinken geben. Ich möchte euch euren Durst stillen. Und dann ist der Durst gestillt und dann sagt er, aus dir heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn man dann wieder weiterliest, dann merkt man, es geht um den Heiligen Geist. Und das ist oft so, wenn in der Bibel von dem Heiligen Geist berichtet wird, dann ist ein häufiges Bild, es gibt auch noch andere Bilder, ist das Wasser. Ist das Wasser, das erstmal uns selber erfüllt, das erstmal uns selber den Durst stillt. Und ist es dann Wasser, das so übersprudelt, das in uns selbst wieder zu einer Quelle wird. Gott in uns, der Heilige Geist in uns, dass es aus uns herausströmt. Und eine ganz spannende Begebenheit zum Thema Wasser finden wir im Alten Testament, im Buch Könige, der Prophet Elia. Und auf Elia wird Bezug genommen im Jakobusbrief. Jakobus 5 ist das, Vers 17, Vers 17 und 18. Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf die Erde. Spannende Einleitung, oder? Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein großer Prophet. Er war ein Mensch wie wir. Spannend, oder? Gott macht da gar keinen Unterschied. Elia war ein Mensch wie wir. Doch er betete darum, dass kein Regen fallen sollte und es regnete 3,5 Jahre lang nicht auf die Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte viele Früchte hervor. Samen war in der Erde, Wasser ist da drauf gefallen, Früchte wurden geboren. Und es ist ganz spannend, das ist ja jetzt hier irgendwie so eine kleine Kurzfassung der Geschichte in Jakobus 5, 17 und 18. Die eigentliche Geschichte ist ja viel länger und wir werden uns natürlich heute Morgen nicht die Zeit nehmen, sie im Detail zu erforschen, aber einen Vers möchte ich daraus hervorheben und eigentlich ein kleines Detail. Und da heißt es, zu dem Zeitpunkt, als Elia, die meisten von euch kennen die Geschichte, zu König Ahab gesagt hat, so, mach dich auf den Weg, jetzt wird es gleich regnen. Er stieg auf den Berg. Und viele von euch wissen, er musste mehrmals beten. 7-mal musste er beten. Er stieg auf den Berg und dann ist Folgendes passiert. Er kauerte sich auf den Boden. Also er hat sich nicht so hingestellt und hat gesagt so, Regen, jetzt. Und nein, er kauerte sich auf den Boden, so irgendwie. Und legte den Kopf zwischen die Knie, ich kann das gar nicht. Ich hätte mal schon vor ein paar Wochen anfangen sollen, für diesen Moment zu trainieren. Und weisere Bibelausleger als ich behaupten herausgefunden zu haben, dass das eine Geburtsstellung ist. Dass das etwas ist, was Frauen wohl in der Antike eingenommen haben, um ihr Baby zu gebären. Und das fand ich mega, mega spannend. Also, dass das Wasser kommt und dass die Erde bewässert wird und der Same, der da drin ist, Frucht hervorbringen kann. Das war richtig harte Arbeit für Elia. Gegenüber dem König Ahab hat er das so locker aussehen lassen. Er hat gesagt, so, kannst jetzt losfahren, gleich regnet's. Aber dann hat die richtige Arbeit erst angefangen. Und es ist mega spannend, dass Paulus das gleiche Bild in Galater 4, Vers 16 benutzt, Vers 19 benutzt. Er sagt, muss ich einmal mehr Geburtswehen für euch durchleiden? Und so, das ist mein letzter Punkt, also bleibt noch kurz bei mir. Ich glaube, dass es wie so drei Schritte gibt in dem Reifungsprozess eines Christen oder in unserem Leben als Christen. Und das erste ist, dass wir erstmal erkennen dürfen, dass Gott kein ferner Gott ist und dass Gott uns erschaffen hat und das richtig, richtig gut findet, dass es dich und mich gibt und dass Gott alles in Bewegung gesetzt hat, um diese zerbrochene Gemeinschaft wiederherzustellen. Das, was wir Wiedergeburt nennen. Und dann kommt ein zweiter Schritt und oft sind die relativ eng miteinander verknüpft und auch hier gehe ich nicht ins Detail mit der Taufe und der Geistestaufe. Dann kommt eben der Heilige Geist in dein Leben und du fühlst dich auf einmal erfrischt und machst vielleicht auch ab und zu so ein Erlebnis, wie Marina das beschrieben hat, dass Gott dich trägt, dass Gott dich erfüllt, dass Gott Bitten von dir erfüllt. Und das Ganze verfolgt ein Ziel. Gott möchte dich einbeziehen in sein schöpferisches Werk, in sein erlösendes Werk. Er möchte dich Teil davon machen, dass du mit ihm zusammen neues Leben gebierst. Dass du mit ihm zusammen in die Bubble eintauchen darfst und dich freuen darfst. Wow, neues Leben. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Und man könnte es vielleicht gebärendes Gebet nennen. Und es ist das, worauf ich dich heute Morgen aufmerksam machen möchte und wo ich hoffe, dass Gott das Herz von dem einen oder anderen von uns bewegt. Es ist zu sehen durch die Geschichte, die Menschen, die das erforscht haben, die Kirchengeschichte, dass wann immer Aufbrüche geschehen sind, wann immer Städte, Landstriche bewegt worden sind vom Heiligen Geist, wann immer es Erfrischung oder Erweckung oder Umkehr gab, begann das als Gebetsbewegung. Haben Menschen begonnen zu beten wie Elia. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, ich kürze das ab. Elia hat 7-mal gebetet. Haben gekämpft, um hervorzubringen, wofür es sich lohnt, neues Leben, die Bubble, Zusammensein mit dem Baby. Soweit das, was ich zum Thema Gebet sein möchte. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute Morgen stehst. Vielleicht ist es so, dass du sagst, eigentlich bin ich mir gar nicht so sicher mit Gott und ob der mich wirklich liebt und ob der wirklich so gut ist und ob der wirklich daran interessiert ist, mit mir in Gemeinschaft zu treten, so wie du das eben beschrieben hast, bin ich mir nicht so sicher, dann würde ich sagen, klopf mal an. Vielleicht, wir haben das gehört, wir haben ein Gebetsteam, wende dich an jemanden, der für dich betet. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ja, das glaube ich schon irgendwie, aber irgendwie, meine Erfahrung ist das nicht und ich brauche eine Erfrischung. Dann lass dich von Marinas Zeugnis ermutigen. Bete, lass vielleicht für dich beten, hier im Hauskreis. Bitte Gott um eine Erfrischung. Und Gott ist kein Automat, Gott ist souverän, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er etwas tut. Denn er liebt dich, er ist für dich, er möchte mit dir in Gemeinschaft sein. Und vielleicht sagst du, ich bin bereit für Shotgun, ich bin bereit für zusammen mit Gott, Action. Dann mach dich eins mit Elia, mach dich eins mit mir. Wir beten, dass in dieser Stadt etwas passiert. Und manchmal ist es mühsam, manchmal ist es wie Geburtswehen, manchmal dauert es echt, echt lang. Aber es lohnt sich. Das Ding muss raus. Und wenn es raus ist, dann wird es eine große Freude sein und die ganze Arbeit und die ganze Mühe wird vergessen sein, wird vielleicht nochmal was sein für eine Story beim Kaffee trinken. Aber vor allem wird es große Freude sein und es wird Leute geben, die sagen, wow, ich will diese Vorsorgeuntersuchung vorbereiten. Ich will in die Bubble. Es ist so schön. Wir werden es genießen können. Amen. Amen. Abruptes Ende. Lobpreisteam, seid ihr überrascht? Ich kann noch beten einmal. Vater, ich danke dir so sehr, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir so sehr, dass du uns geschaffen hast, um mit uns zusammen Gemeinschaft zu haben, um mit uns zusammen, ja, ich sag mal, Kaffee zu trinken, um mit uns zusammen Dinge zu erleben, Quatsch zu machen, Spaß zu haben. Und Vater, ich danke dir, dass du uns für so wichtig nimmst, dass du mich für so wichtig nimmst, dass du sagst, ich beziehe dich in mein Wirken mit ein. Du musst es nicht alleine machen, aber du musst auch nicht nur daneben stehen und mir zujubeln, wie ich es mache. Wir machen das zusammen. Und Gott, ich will das erleben. Und ich weiß, dass es auch harte Zeiten bedeutet, aber ich bin mir sicher, weil du es an mehreren Stellen in deinem Wort beschreibst, ich bin mir sicher, dass es sich lohnt. Und ich wünsche mir das. Und ich möchte für diese Stadt eintreten, Vater, gerade jetzt. Ich bitte dich für Stade, für diese seit Jahrhunderten irgendwie schlafende Stadt, dass du etwas in ihr hervorbringst, dass du der bist, der diese Stadt in die Medien bringt. Amen.